Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast Ohren auf für Wissenschaft heißt es von nun an jeden Monat. Im Mittelpunkt stehen Forschung und Forscher aus den 15 Helmholtz-Forschungszentren. Sie hören Interviews mit Top-Forschern, Aktuelles aus der Helmholtz-Welt und Erstaunliches in unserem Hörstück Schon gewusst. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Brillen, die auf Knopfdruck ihre Farbe ändern, maßgeschneiderte Eigenschaften von Oberflächen, Umweltsensoren kaum größer als ein Molekül oder ein Fahrstuhl ins All. Nanotechnologie, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Mein Name ist Sabine Lüders. Hallo.
Helmholtz-Podcast, Schwerpunkt.
Das Wort Nano kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Was Nanopartikel überhaupt sind, erklärt Professor Dr. Harald Krug vom Forschungszentrum Karlsruhe.
Nanopartikel bedeutet ganz einfach, dass wir wirklich Materialien haben, die kleiner sind als einige hundert Nanometer. Das heißt, das ist ein Milliardstel Meter. Also sehr, sehr kleine Einheiten, die man schon alleine im Mikroskop nicht sehen kann. Das heißt, diese Nanopartikel sind eben Metalloxide oder auch Kohlenstoffpartikel und haben ganz spezifische, auf den Partikel ausgerichtete, besondere Eigenschaften.
Die Winzigkeit der Nanopartikel eröffnet nicht nur völlig neue Möglichkeiten in den Bereichen Medizin und Technik, sie birgt auch Risiken. Doch bevor wir in unserem Interview des Monats über eventuelle Gefahren der Nanotechnologie sprechen, kommen wir zu einem ganz fantastischen Beispiel, das zeigt, was in der Nanotechnologie an Potenzial steckt. Hätten Sie gedacht, dass man aus mikroskopisch kleinen Kohlenstoff-Nanoröhren, sogenannten Carbo-Nanotubes, einen Fahrstuhl ins All bauen könnte? Glauben Sie nicht? Na dann viel Spaß bei Schon gewusst.
Schon gewusst? Dass Wissenschaftler einen Fahrstuhl in den Weltraum bauen wollen?
Stellen Sie sich vor, der Fahrstuhlführer fragt Sie, in welcher Etage Sie aussteigen möchten, und Sie antworten: Zum Mond bitte. Sie finden, das klingt fantastisch? Noch tönt aus dem Lautsprecher des Fahrstuhls Zukunftsmusik, doch sie scheint nicht allzu weit entfernt. Schon jetzt arbeiten amerikanische Ingenieure daran, eine Seilbahn ins Weltall zu bauen und damit Lasten zur Weltraumstation ISS zu befördern.
Für diesen kosmischen Aufzug benötigen sie jedoch ein Seil, das den extremen Bedingungen des Universums gewachsen ist. Den gedanklichen Knoten könnten sogenannte Nanoröhren lösen. Mikroskopisch kleine Kohlenstoffmoleküle, die so fein sind, dass im Vergleich zu ihnen ein menschliches Haar so dick wie ein Baumstamm wirkt. Trotzdem sind sie erstaunlich stabil und gleichzeitig biegsam. Ein nur Millimeter dicker Strang dieser Wunderwinzlinge kann theoretisch eine Last von 20 Tonnen tragen. Ein Gramm aneinandergereihter Nanoröhren ergebe eine Leine, die von der Erde bis zur Sonne reichte.
Die kosmische Seilbahn ist allerdings nur eine von vielen ehrgeizigen Ideen, die durch die Nanotechnologie beflügelt werden. Insbesondere in der molekularen Elektronik eröffnet sie ganz neue Perspektiven.
Ein entscheidendes Hindernis stand den bahnbrechenden Erfolgen bisher noch im Weg. Nanoröhren haben nämlich eine unangenehme Eigenschaft. Bei ihrer Herstellung entsteht ein Gemisch aus zwei Typen mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften. Sie verhalten sich entweder wie Metalle oder wie Halbleiter. Dieses Durcheinander machte Nanoröhren für viele Anwendungen bisher unbrauchbar.
Helmholtz-Wissenschaftlern des Forschungszentrums Karlsruhe ist es jetzt gelungen, Ordnung in das molekulare Durcheinander zu bringen und die ungleichen Winzlinge voneinander zu trennen. Jetzt sieht es so aus, als ließe sich die Revolution der Mini-Makaronis nicht mehr aufhalten.
Ein Fahrstuhl ins All, das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Aber die Nanotechnologie kann bereits einige Erfolge vorweisen. Professor Dr. Harald Krug forscht an einem Helmholtz-Institut an Nanopartikeln. Er ist tätig am Institut für Toxikologie und Genetik im Forschungszentrum Karlsruhe. Erich Wittenberg hat ihn gefragt, wo und wie Nanopartikel heute schon angewendet werden.
Helmholtz-Podcast, Interview des Monats.
Was machen Nanopartikel besser oder anders als normale chemische Substanzen?
Ja, die Kleinheit hat in elektronischer und auch in optischer Richtung eine Menge Vorteile. Zum Beispiel können Sie Brillen mit Nanoteilchen beschichten. Die stören erstmal nicht, weil sie das sichtbare Licht weder absorbieren noch reflektieren. Aber sie können die Funktion der Brille verändern. Das heißt, sie können elektrochrome Gläser herstellen, die auf Knopfdruck ihre Durchlässigkeit verändern. Sie können Sonnenbrillen, das haben wir ja teilweise schon, mit Metalloxiden eingebunden in das Glas, die sich an das Sonnenlicht anpassen und abdunkeln. Und solche, ich sag mal, maßgeschneiderte Eigenschaften von Oberflächen, von Gläsern, von technischen Einrichtungen. Das ist genau der Vorteil, der durch Nanopartikel überhaupt erst möglich ist, weil diese Nanopartikel überhaupt diese Eigenschaften erst haben.
Aber Sie sagen, ein Vorteil ist die Kleinheit. Moleküle sind doch noch kleiner.
Das stimmt, Moleküle sind noch kleiner, aber ein Molekül hat diese Eigenschaften eben nicht mehr. Ein Molekül, das Sie basteln, kann eben nicht mit UV angeregt werden und fluoreszieren. Das gibt es. Es gibt Fluorochrome, die das können, aber die bleichen zum Beispiel aus oder werden auf Dauer dann eben von dem UV-Licht zerstört. Während ein Quantum Dot ein Leben lang, solange es da ist, immer wieder angeregt werden kann und höchst stabil ist.
Was ist ein Quantum Dot?
Ein Quantum Dot ist ein ganz bestimmtes Übergangsmetall. Ein Beispiel ist ein Cadmium-Selenid. In einer Größenordnung zwischen 2 und 6 Nanometern leuchtet dieses Metallkonglomerat, wenn ich so sagen darf, wenn man es mit UV-Licht anregt, und zwar abhängig von der Größe in verschiedenen Farben. Sie können also alleine dadurch, dass Sie 1 Nanometer, 2 Nanometer, 3 Nanometer oder 4 Nanometer Durchmesser herstellen, die Farbe ändern von Rot zu Blau hin.
Und das hört sich so an, als wenn es da viele lustige Möglichkeiten gibt, das anzuwenden.
Ja, natürlich. Es gibt auch die Möglichkeit, LEDs damit zu machen. Also neuartige und vor allen Dingen auch stromsparende Bauweisen sind mit diesen Nanopartikeln möglich. Und das ist natürlich für uns ein ganz interessanter Stichpunkt, denn in der Zukunft müssen wir Energie sparen. Und mit solchen neuen Materialien können wir das tun. Wir können also Akkumulatoren oder auch die Energiespeicherung, die Energieherstellung wesentlich besser systematisch ändern.
Die Nanotechnologie gilt als eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Mit ihr stoßen wir in die Welt kleinster Teilchen vor, produzieren auf der Basis weniger Moleküle und erhalten Produkte mit ultradünnen Schichten oder ultrafeinen Partikeln, den Nanopartikeln. Höchstwahrscheinlich sind die Reifen Ihres Autos mit Carbon Black, also Nanopartikeln, verstärkt. Und vielleicht haben Nanopartikel in Ihrer Sonnenschutzcreme Sie schon mal vor einem Sonnenbrand bewahrt. Doch den völlig neuen Möglichkeiten im Bereich der Nanotechnologie stehen vielleicht auch Risiken gegenüber. Diesem Problem hat sich das Projekt NanoCare angenommen. Es untersucht die gesundheitlichen Folgen von Nanopartikeln. Dazu noch einmal Professor Dr. Harald Krug. Er ist der Koordinator von NanoCare.
Dass Nanopartikel überhaupt Anwendung finden, ist ja eine relativ neue Entwicklung. Nun gibt es bereits ein Projekt mit dem Namen NanoCare, das sich mit den Folgen dieser Anwendungen beschäftigt. Was verbirgt sich hinter diesem Projekt NanoCare?
Ja, dieses Projekt NanoCare ist ein Projekt, das zielgerichtet die gesundheitlichen Wirkungen untersuchen soll. Das ist etwas, ja, ich möchte sagen, etwas Neues, die Vorgehensweise. Wir fangen relativ frühzeitig an, während der Entwicklung einer neuen Technologie, nämlich der Nanotechnologie, auch ihre gesundheitlichen und umweltbezogenen Risiken zu untersuchen. Das haben wir gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit mit anderen Technologien, Gentechnologie und Kerntechnik. Da haben wir die Akzeptanz der Bevölkerung vermisst. Hier wollen wir gleich von Anfang an die Risiken untersuchen.
Und wie gefährlich sind Nanopartikel? Denn Nanopartikel sind ja immerhin so klein, dass sie ohne Probleme eingeatmet werden können oder vielleicht auch auf anderem Wege in den Körper gelangen können.
Das ist eigentlich schon das richtige Stichwort, was Sie gesagt haben. Nanopartikel kommen bis in die tiefsten Bereiche der Lunge und damit müssen wir aufpassen, dass am Arbeitsplatz keine erhöhte Exposition stattfindet. Die mögliche Gefahr, die von diesen Nanopartikeln ausgeht, ist, dass sie sich in der Lunge anreichern und ähnlich wie wir das ja von anderen staubbelasteten Arbeitsplätzen, denken Sie nur an Untertage-Arbeitsplätze, schon kennen, dass es eben zu staubbedingten Erkrankungen kommt.
Wie gefährlich sind Nanopartikel für die Umwelt?
Das ist ein ganz wichtiger, interessanter Punkt, der bisher eigentlich noch gar nicht adressiert worden ist in der Forschung. Sprich, wir haben zwar jetzt schon eine ganze Reihe von Projekten in Richtung Gesundheitsprojekten, Gesundheitsuntersuchungen, Gesundheitseffekte. Aber in der Richtung Umwelt und mögliche Umweltbelastungen oder Akkumulation in der Umwelt gibt es so gut wie gar keine Daten und auch keine Projekte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der Helmholtz-Gemeinschaft aufgegriffen werden sollte, vom BMBF auch demnächst in die Förderprogramme aufgenommen werden sollte, weil dieser Punkt noch unterrepräsentiert ist.
Möglichkeiten, Risiken, aber auch Chancen für die Zukunft bietet die Nanotechnologie. Eine der Zukunftstechnologien des 21. Jahrhunderts und natürlich auch ein Forschungsbereich der Helmholtz-Gemeinschaft. Damit sind wir am Ende des heutigen Schwerpunkts zum Thema Nano, aber noch nicht am Ende des Helmholtz-Podcasts. Was sich sonst noch tut in der Helmholtz-Gemeinschaft, erfahren Sie jetzt in den Helmholtz-Meldungen.
Helmholtz-Podcast – Meldungen.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu den Helmholtz-Meldungen, direkt aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Ich bin Rainer Müller-Müffelmann. Und als erstes eine Meldung zur Chancengleichheit in der Wissenschaft. Denn die Helmholtz-Gemeinschaft wünscht sich mehr Frauen in Führungspositionen. Das deshalb gegründete Netzwerk-Mentoring-Programm der Helmholtz-Gemeinschaft hat am 31. Mai 2006 den Abschluss des ersten Jahrgangs in Köln gefeiert. Mit diesem Programm sollen Frauen in der Wissenschaft auf anspruchsvollere Positionen und Führungsaufgaben vorbereitet werden. Dazu werden ihnen erfahrene Führungskräfte als Mentorinnen und Mentoren ein Jahr zur Seite gestellt. Professor Dr. Jürgen Linneck, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, sagte: Gerade am Anfang der Karriere kann der gute Draht zu erfahrenen Kräften sehr wertvoll sein. Wissenschaftsrat gibt grünes Licht für die Aurora Borealis. Die Helmholtz-Gemeinschaft soll zusätzlich zur bekannten Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung ein weiteres Forschungsschiff bekommen. Dabei handelt es sich um den Eisbrecher Aurora Borealis, dessen Bau der Wissenschaftsrat grundsätzlich befürwortet hat. Die Aurora Borealis wird als mobile Forschungsplattform mit einer Tiefseebohranlage an Bord sowie mehreren Laboratorien ausgestattet sein. Damit wird die Aurora Borealis als erstes Forschungsschiff der Welt ganzjährig den Arktischen Ozean befahren und Tiefseebohrungen auch unter dem Meereis vornehmen können. Gründungsvertrag für Bau des Fusionstestreaktors ITER unterschrieben. Die Minister der 7 ITER-Mitgliedstaaten haben Ende Mai in Brüssel eine vertragliche Vereinbarung zur Gründung der ITER-Organisation unterzeichnet. Damit bekommen Bau und Betrieb des internationalen Fusionstestreaktors ITER im französischen Cadarache eine vertragliche Grundlage. Ziel ist es, ein Kraftwerk zu entwickeln, das, ähnlich wie auf der Sonne, aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie erzeugt. Der Vertrag ist auch ein wichtiger Meilenstein für die Helmholtz-Zentren, an denen Fusionsforschung betrieben wird. Am Institut für Plasmaphysik wurde zum Beispiel an den physikalischen Grundlagen für den Bau des Fusionsreaktors geforscht. Am Forschungszentrum Jülich werden Materialien entwickelt, die dem 100 Millionen Grad heißen Fusionsgas, dem sogenannten Plasma, im Innenraum des Reaktors standhalten. Und am Forschungszentrum Karlsruhe wird eine Methode entwickelt, das Plasma mit Hilfe von Mikrowellen auf Sonnentemperatur aufzuheizen. Die Bauzeit von ITER wird 10 Jahre betragen. Die 7 ITER-Mitgliedstaaten sind die EU, China, Indien, Japan, Südkorea, Russland und die USA. Und natürlich geht die Fußball-WM auch an der Wissenschaft nicht spurlos vorüber. Optimale Chancenverwertung im WM-Verkehr. Damit die Fußball-Weltmeisterschaft nicht im Verkehrschaos endet, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, das Forschungsprojekt Soccer ins Leben gerufen. Damit will das DLR die motorisierte Fangemeinde geschickt in den freien Raum lenken. Das Helmholtz-Team des DLR erspäht aus dem Hubschrauber flüssige Kombinationen für eine optimale Chancenverwertung im WM-Verkehrsgetümmel. Das turbulente Geschehen am Boden wird mit modernsten Bildauswertungsverfahren aus der Raumfahrt analysiert, ein aktuelles Lagebild wird erstellt und die Entwicklung des Verkehrs vorhergesagt. So behält der Fußballfan hinter dem Steuer den vollen Überblick über die besten Spielzüge und kann brasilianisch jeden Stau umkurven.
Helmholtz Podcast Ohren auf für Wissenschaft ist der Titel dieses neuen Podcasts und der geht nun zu Ende. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich verabschiede mich und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Lust haben, hören wir uns in einem Monat wieder mit neuen Themen aus Forschung und Wissenschaft rund um die Helmholtz-Gemeinschaft. Und denken Sie dran, was schon Hermann von Helmholtz sagte: Energie geht nicht verloren. Tschüss, machen Sie's gut.
Der Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Im nächsten Helmholtz-Podcast im Juli 2006 erwartet Sie ein Gewinnspiel. Verlost wird ein Original iPod Nano.